Haben Sie auch den Eindruck, dass der eigentliche Skandalbau Elbphilharmonie jetzt inzwischen zur Elfi wurde? Dass alle bestaunen und alle vergessen, dass da Millionen reinflossen und weiter fließen? Dann sind Sie genau richtig beim Radio 1 Medienmagazin. Dieser gospelartige Chor würde sich auch ganz gut in der Elbphilharmonie machen. Das erste Rockkonzert, was ja stattfand, das haben Sie auch bei Radio 1 hören können, war ja die einstürzenden Neubauten. Ja, ich finde das sehr komisch. Da hat man offenbar Mut gehabt, auch mal ein bisschen unkonventionell zu sein. Aber hören wir mal in eine in eine ARD-Reportage, die auf Arte lief, hinein.
Für uns ist es wie ein Riesenstück Schokolade, sagen wir. Also auf das warten wir schon seit langem und alle wollen hier spielen.
Die Elbphilharmonie ist zwar viel teurer geworden als geplant, aber wenn dieses Konzerthaus erst einmal eröffnet ist, wird es abgehakt sein. Und der Saal wird der Stadt viel zurückgeben.
Ja, ist es wirklich abgehakt? Es war oder es ist immer noch das 12. teuerste Bauwerk der Welt, rund 6 Jahre später als geplant vollendet. Erst kritische Begleitung des Baus, zum Beispiel durch den Norddeutschen Rundfunk, der auch die Eröffnungsveranstaltung als Host für die Welt machte. Es gab Kostenexplosion ohne Ende und plötzlich gibt es Euphorie und das Gefühl des Schwammdrübers oder wie wir eben gehört haben, des Hakens dran. Diese Frage stellte ich Thomas Schreiber vom Norddeutschen Rundfunk. Er ist Programmbereichsleiter Fiktion und Unterhaltung.
Na, zuerst einmal haben wir am 11. Januar die Eröffnung übertragen. Fernsehen, Internet, Radio, nicht nur in ganz Deutschland, sondern ja als Host-Broadcaster auch weltweit. Das Radioprogramm wurde bis nach China in, ich weiß nicht, 30, 40 Länder übertragen. Der österreichische Rundfunk, der Schweizer Rundfunk waren live drauf. Also das war als Fernseh- und als Radioprogramm und als Online-Signal erstmal ein großes Ereignis, übrigens mit sehr, sehr eindrucksvollen Zuschauerzahlen. Wir waren in Deutschland an diesem Abend zwischen 20.15 Uhr und 23 Uhr als kleines drittes Programm, als NDR Fernsehen nach dem ersten, dem zweiten und RTL das viertstärkste Programm. Und das ja mit musikalisch durchaus anspruchsvoller Ware. Also wann wird schon mal eine Neukomposition als Uraufführung von Wolfgang Riem, 12-Tonmusik, von knapp 3 Millionen Menschen gesehen. Also zuerst einmal war das in der ganzen Herstellung technisch, inhaltlich sehr, sehr komplex. Unser technischer Leiter hat gesagt, die Eröffnung der Elbphilharmonie war technisch komplexer als die Übertragung von Olympischen Spielen. Es war ein Publikumserfolg für ein Programm, das musikalisch das allerhöchste Anspruchsniveau hatte. Und es war ein Programm, das sozusagen den Abschluss gebildet hat einer Berichterstattung im NDR über viele Jahre hinweg, weil wir ja die ganze Bauzeit mit allen Skandalen, Pausen, Unterbrechungen auch begleitet haben.
Nun wird das NDR-Sinfonieorchester Stammgast in der Elbphilharmonie sein. Gibt es aus diesem Umstand den Wunsch oder sogar die Verpflichtung des Betreibers, des Veranstalters zu einer besonderen Berichterstattung? Gibt es sowas wie eine Medienpartnerschaft und vielleicht auch den Hinweis, dass man eher dann doch gewünscht werbende Beiträge sendet?
Nee, das gibt es nicht. Da ist auch nie drüber gesprochen worden. Das wäre auch vollkommener Unsinn. Berichterstattung ist frei. Das NDR Elbphilharmonieorchester, wie es jetzt heißt, ist für 10 Jahre Residenzorchester. Die Kollegen haben da Büros, Proben, wenn sie können, dort teilweise noch im NDR und werden dort sehr, sehr viele Konzerte spielen, die, so wie auch die Abonnements, alle ausverkauft sind. Jedenfalls die, die schon im Verkauf waren. Da gibt es ein sehr großes Interesse. Das Orchester hat das sehr gefreut. Die Berichterstattung davon ist unabhängig. Und da muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen dem, was wir am 11. gemacht haben, also am Tag der Eröffnung. Da haben wir einen Festakt übertragen, in dem ja durchaus kritische Töne zu hören war, aber auch Freude darüber, dass jetzt abgeschlossen ist und dass das Bauwerk eben auch etwas Besonderes ist. Der erste Bürgermeister Olaf Scholz sprach ja davon, dass die Architekten an die Grenze des Baubaren gegangen seien. Und da ich jetzt viel Zeit in, auf, unter und neben der Elbphilharmonie zu allen möglichen Wetterumständen verbracht habe, glaube ich, das kann man so sagen. Da steht ein großes Haus im Fluss, ein Haus, das Gäste aus aller Welt anzieht. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben ja zum Beispiel über den Untersuchungsausschuss, über alle Details der Bauunterbrechung, der Skandalisierung, der Mehrkosten, der Verträge, der Einigung detailliert berichtet, mit einem großen Augenmerk auch auf den Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft. Und bei aller Freude, die es gibt, ist das mit Sicherheit nicht vergessen, auch im NDR nicht vergessen, weil wir ja auch wissen, worauf wir uns eingelassen haben. Aber das sind, glaube ich, zwei Paar Schuhe. Es gibt die Geschichte, die ja auch sicherlich immer wieder erinnert wird. Und es gibt einen Blick auf das Gebäude, der, wenn ich das korrekt erinnere, der Vorsitzende der Bürgerschaftsfraktion Die Linken, einer der explizitesten Kritiker im Untersuchungsausschuss zur Bürgerschaft, hat gesagt, ich kann ja sehr kritisch über die ganze Geschichte sein und ich kann mich heute dennoch über das Bauwerk freuen. Also die Kritik an den Kosten, an der Vorgehensweise und die Freude an dem Bauwerk müssen sich ja nicht unbedingt ausschließen.
Es soll allerdings weiterhin jährliche Zusatzkosten von geschätzten 80 Millionen geben. Es sind regelmäßige Gebäudeinstandsetzungsmaßnahmen erforderlich und es wird auch Zuschüsse geben bei den Tickets. Wird der NDR, ich sag mal, die kritische Berichterstattung weiter fortsetzen?
Ja, da wo es angemessen ist, selbstverständlich, weil die Journalisten, ich habe das ja bei anderen Themen am eigenen Leib auch schon erleben dürfen, ja keine Rücksicht darauf nehmen, ob das Orchester jetzt in der Elbphilharmonie spielt oder nicht. Und die Politiker, wenn sie was zu kritisieren haben, auch nicht. Berichterstattung und Konzerte in der Elbphilharmonie schließen sich ja keineswegs aus. Nun muss man auf der anderen Seite aber auch sagen, dass die Eröffnung der Elbphilharmonie nicht nur an den Zuschauerzahlen, hat man das gemerkt, ein Ereignis war mit einer unglaublichen Strahlkraft. Es gab für die beiden Eröffnungskonzerte am 11. und 12. Januar insgesamt 4.000 Tickets. 1.000 davon wurden verlost. Für diese 1.000 verlosten Tickets gab es innerhalb kürzester Zeit 200.000 Bewerbungen aus Hamburg. Das genauso wie die ausverkauften Eintrittskarten für die nächsten Monate zeigt ja, welches Interesse an dem Raum vorhanden ist. Und zwar für nicht nur für klassische Konzerte, sondern für alle Genres. Das Elbjazz-Festival zum Beispiel, das dort auch Konzerte veranstaltet, hat in kürzester Zeit 10.000 Dauerkarten verkauft. Das ist ja auch ein Indiz dafür, dass Menschen sich Musik anhören wollen, eben speziell in diesem Raum. Und ich weiß einfach von Künstlern unterschiedlichster Couleur, die sind alle neugierig, die wollen alle ausprobieren, dort zu spielen. Und was die Subvention von Tickets angeht, das ist ja eine der Aufgaben, die die Stadt sich gestellt hat. Jeder Schüler in Hamburg soll in seiner Schulzeit mindestens ein Konzert in der Elbphilharmonie besuchen können. Es gibt Veranstaltungen, bei denen Einheitspreise angeboten werden. Also nicht nur die teuren Star-Tickets sozusagen, sondern für 10 Euro, glaube ich, Eintrittskarten, egal wo man sitzt und egal wer da spielt, um schlicht und einfach Zugang zu Musik zu ermöglichen. Und wenn auf die Art und Weise Menschen in Konzerte gehen, die vielleicht sonst nicht so oft oder überhaupt nicht in Konzerte gegangen wären, weil sie an diesem Gebäude interessiert sind, weil sie sich von der ganzen Berichterstattung über die Akustik faszinieren lassen, dann ist das ja erstmal ein Zugang zu Kultur. Es wird ja überall darüber gesprochen, dass Kultur an Kultur gespart wird. Hier ist jetzt ein Gebäude entstanden, das mit unterschiedlichen Sälen, es gibt auch die ganzen Kai-Studios, in denen musikalische Früherziehung stattfinden wird, mit unterschiedlichen Sälen sozusagen für nicht nur Konzertbesucher, sondern auch für Kinder, für Jugendliche ein offenes Haus sein will. Das finde ich erstmal eine gute Geschichte und als NDR versuchen wir mit Orchester und auch weiterhin mit Konzertübertragungen, mit Berichterstattung, das zu begleiten.
Soweit Thomas Schreiber vom Norddeutschen Rundfunk, Programmpreisleiter Fiktion und Unterhaltung und gleich der Baukritiker Jürgen Lauber. Everybody's talking at me.